Ja, wir stehen schon im 7. Schöpfungstag an sich drinnen. Also wir haben schon eine ganz schöne Strecke hinter uns. Heute dürfte der 82. Vortrag sein, so ich das recht sehe. Ich habe da nämlich immer schon ein paar Mal drüber gestrichen, weil ich den Zimmer weiter nach hinten verschoben habe.
Den 100. werden wir dann feiern.
Den 100. werden wir dann feiern. Ja, also kurz als Einführung, wir beschäftigen also uns mit der Schöpfungsgeschichte und versuchen vor allem, es ein bisschen zu entwickeln, auch aus den Bildern, die hinter der hebräischen Sprache drinnen stecken. Also gerade in den Worten der hebräischen Sprache sind, so sagt auch Rudolf Steiner, Imaginationen eigentlich festgehalten. Das heißt geistige Erlebnisse, die sehr präzise schildern, was da wirklich alles im Zuge des Schöpfungsgeschehens passiert ist. Und diese Bilder, die gehen natürlich in der Übersetzung komplett verloren. Die entstehen nämlich aus den Lauten heraus. Die Laute selber sind bildende, formende Kräfte, zum Beispiel das erste Wort, das Brigitte. Das Brigitte wird übersetzt, das ganz rechts außen, das erste Wort. Wird banal übersetzt im Anfang. Das einzige Gemeinsame, was mit dem Wort Anfang hat, ist, dass am Anfang wirklich steht als erstes Wort. Aber sonst ist das Bild, das dahinter steckt, ein ganz anderes. Es ist in dem Buh, ist drinnen, wird schon mal so ein Ort, wie soll ich sagen, kugelartiger, blasenartiger Raum gezeichnet, in dem jetzt dieses Schöpfungsgeschehen beginnt. Buh, ist immer so was Blasenartiges, etwas, was eine Hülle auch hat. Und da drin mit dem R regt sich etwas, da ist was in Bewegung, R, das ist der zweite Buchstabe dann. Man muss dazu sagen, dass die Hebräer ja nur die Konsonanten eigentlich schreiben und die später dann nur die Vokale durch Punktierungen darunter angedeutet haben, also diese komischen Punkte darunter, das ist ein Hinweis auf die Vokale, aber sie schreiben eigentlich nur die Konsonanten. Und weil die Konsonanten, warum? Weil die Konsonanten sind die eigentlichen Formkräfte, das heißt, das ist das in gewisser Weise Äußerliche, eben ein Puh oder zumindest eine Bewegung, das ist ein Rollen oder irgend so etwas. Und da zischt etwas, das ist das ist das Schin, das ist dieses Drei, was wie so eine Zinke ausschaut, das ist das Feuerelement bei den Hebräern auch, das Zischen des Feuers ist da innen, Feuer in verschiedensten Bedeutungen. Das kann einerseits stehen, also für das Feuer des Geistigen, also das heißt, wo wirklich das Geistige wie ein Blitz mit Urgewalt einschlägt. Es kann aber auch bis hinuntergehen zu einem, wie auch fast urstofflichen Element. Das Feuerelement, das Wärmeelement steht so an der Grenze zwischen dem Stofflichen und dem Nichtstofflichen. Wenn man etwa die vier Elemente hernimmt, also das Dichteste ist das Erdelement, Wasserelement, Luftelement, ne, und Feuer, was ist Feuer? Feuer, Wärme, ist es stofflich oder nicht stofflich? Es steht so ganz an der Grenze. Nicht, weil für uns physikalisch gesehen ist es eigentlich heute nicht stofflich, obwohl das gar nicht mehr ganz stimmt nach moderner physikalischer Auffassung, weil auch nach der Physik heute ist es im Grunde der Urstoff schlechthin, weil letztlich ist alles Energie. Das heißt, was uns als Luftiges, als Flüssiges, als Festes erscheint, ist in Wahrheit laut Physik jetzt, nicht laut Geisteswissenschaft auch, aber ist laut Physik eigentlich nur äußere Erscheinung, ist bis zu einem gewissen Grad Täuschung. Ich meine, eine sehr reale Täuschung, weil man kann anklopfen an dem Tisch und man kann auf dem Sessel ganz bequem sitzen, ohne durchzufallen, aber in Wirklichkeit steckt so etwas wie Energie dahinter, im Kern, also das, was eigentlich Wärme im weitesten Sinne ist. Und die ist nur, wenn die gefesselt ist in einen engen Raumbezirk hinein, dann erscheint es uns als etwas Stoffliches. Und je weniger beweglich dieses Ganze wird, je weniger sich das in den Fesseln bewegen kann, desto mehr erscheint es uns als wirklich fester äußerer Stoff. Aber spätestens seit der Erfindung der Atombombe wissen wir, dass man das auch entfesseln kann, was da drinnen ist, zumindest zum Teil, und dann kommt heraus, was eigentlich Gewaltiges in jedem kleinsten Materiebrösel drinnen steckt an Energie. Das heißt, es täuscht uns dadurch, dass es so ruhig und zahm da als Kieselstein vielleicht liegt, aber wehe, es lässt die Energie heraus, die da drinnen steckt. Also ich sage einmal, die Energie, die in dem Knopf da drinnen steckt, das entspricht einer Atombombe wie Hiroshima etwa. Wenn man das komplett umsetzen würde. Weil bei so einer Kernwaffenexplosion, die beruht ja darauf, dass ein Teil der Masse des Stoffes wirklich in, naja, nicht in nichts, aber in reine Energie aufgelöst wird. Das heißt, sie wird entfesselt. Und so eine große Atombombe hat zwar, weiß ich nicht, eine Tonne vielleicht wiegt die sogar, aber es wird nur ein kleiner Teil davon wirklich in Energie umgesetzt, aber der reicht. Also das heißt, im Grunde mit so einem Knopf da kann man eine Kleinstadt den Boden gleich machen.
Ich hätte da eine Frage.
Ja, bitte.
Unser Körper.
Ja.
Den kann man auch als eine Täuschung, eine stoffliche Täuschung betrachten.
Richtig, ja.
Heißt das, in uns steckt auch diese
unglaubliche
Energie?
Ja, in uns steckt auch diese unglaubliche Energie. Ja, in uns steckt auch diese unglaubliche Energie. Und das Wichtige ist sogar, worauf Steiner sehr oft hingewiesen hat, ist, dass wirklich dieser Vorgang auch Auflösung des Materiellen in zum Beispiel das reine Wärmeelement oder überhaupt in ein geistiges hinein. Also das heißt, ein Verschwinden der Materie in uns ständig stattfindet. Es wird nur ausgeglichen dadurch, dass auch wieder aus dem Geistigen heraus oder im Übergang über die Energie halt dann auch im gleichen Maße wieder Stoff gebildet wird. Das heißt, nach außen hin, wenn wir uns auf die Waage stellen, fällt es zunächst nicht auf. Aber es ist in uns immer ein Prozess da, wo Materie sozusagen ins Nichts verschwindet und wieder aus dem Nichts heraus wieder gebildet wird.
Die Zeitpunktmethode wird ja in dieser Richtung eigentlich ausgenutzt.
Ja.
In der Form, die Energie, die man braucht,
Ocht.
Oder wie man sich
holen. Ja, richtig, richtig. Und ich meine, darin liegen so Dinge wie, dass es wird einmal ja in Zukunft so sein, dass wir uns zum Beispiel wirklich im wahrsten Sinne des Wortes von nichts ernähren können oder nur von reiner Energie. Das wird einmal kommen. Wir tun es jetzt im Grunde auch. Wir tun im Grunde jetzt auch nichts anderes, weil die festen Nahrungsstoffe oder die flüssigen von mir aus, die wir zu uns nehmen, sind nichts anderes als halt ein Transportmittel für die Energie, die drinnen steckt. Die Stoffe an sich spielen die geringste Rolle. Also das Wichtige ist die Energie, die sie transportieren.
Das soll ja Lichtenergie sein,
sondern das ist Lichtenergie, das ist sogar ganz konkret Sonnenlichtenergie. Nicht wahr? Wie die meiste Energie, die wir auf Erden hier verwenden, bis auf die, die wir in der Kernkraft haben, da geht es ein bisschen weiter. Aber das meiste, was wir zum Beispiel verwenden in der Nahrung, aber auch wenn wir Holz verheizen oder was, wo kommt denn die Energie in Wahrheit her? Von der Sonne. Weil die Pflanzen fangen es ein, durch Photosynthese fangen es das Sonnenlicht ein. Und dann geht es weiter in der Nahrungskette an die Tiere und dann essen wir halt entweder Pflanzen oder Tiere und aus dem holen wir im Grunde die Sonnenenergie wieder heraus. Und wenn wir Kohle verheizen, dann ist das halt Holz von vor ein paar Millionen Jahren vielleicht. Das heißt, wir verarbeiten eigentlich das Sonnenlicht von vor ein paar Millionen Jahren, das da drinnen steckt in der Kohle. Das ganz konkret, das ist drinnen und das da im Erdöl oder so, dann ist halt noch immer ein Umweg über die tierischen kleinsten Meereslebewesen. Aber es ist unmittelbar etwas, was von der Sonne kommt. Das heißt, ein entscheidender weiterer Schritt, nicht unbedingt in die positive Richtung, war dann die Verwendung der Kernkraft, weil was da drinnen steckt, ist etwas, was über die Sonne überhaupt über unser Sonnensystem hinausweist. Und das sind noch wesentlich gefährlichere Kräfte, weil die Stoffe, die man verwendet in der Kerntechnik, die sind nicht innerhalb unserer Sonne entstanden oder innerhalb unseres Sonnensystems direkt. Die brauchen also sozusagen einen größeren Bereich des Kosmos, von wo sie stammen, und darum haben sie auch wesentlich intensivere Kräfte in sich. Und die hier freizusetzen, ist halt sehr gewagt.
Weil das sind die Kräfte, ich meine, das sind die Kräfte, die letztlich alle einmal dazu beitragen werden, dass die Erde zerfallen wird. Sie wird einmal zerfallen, sie wird sich einmal in reine Energie auflösen, das heißt, das Stoffliche wird verschwinden. Das ist an sich nichts Böses, das muss sein, weil alles Physische, alles äußerlich Materielle muss einmal zerfallen. Es ist einmal entstanden, siehe Schöpfungsgeschichte, und es muss auch einmal wieder verschwinden. Also es ist nicht so, dass jetzt Erde bis in die Unendlichkeit hinein bestehen wird. Ganz sicher nicht. Das Entscheidende ist nur, ob das zu einem richtigen Zeitpunkt passiert, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo die Wesen, die die Erde bevölkern, beziehungsweise die Erde als Wesen selbst, denn die Erde ist auch ein Wesen in Wahrheit, ob die bis dahin eben ihre Aufgabe erfüllt hat, das heißt, das gelernt hat, den Fortschritt, die Entwicklung durchgemacht hat, die eigentlich für sie gedacht ist, jetzt während dieser Erdentwicklung. Es könnte auch passieren, dass namentlich, also durch den Einfluss des Menschen, man sollte das nicht unterschätzen, es auch passieren könnte, dass wir also solche negativen, zerstörerischen Kräfte zu früh hereinlassen und dann also eine Zerstörung erfolgt, bevor die Wesen auf der Erde und namentlich auch der Mensch seine Entwicklung hier vollziehen kann. Denn was lernen wir besonders hier auf der Erde? Wir haben öfters davon gesprochen, und das kommt in der Schöpfungsgeschichte so chiffriert, klingt es durch. Die Aufgabe des Menschen ist hier auf der Erde, sein Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Und dieses Ich-Bewusstsein zu entwickeln in einer Welt, die so weit wie möglich vom Geistigen entfernt ist in Wahrheit. Also wir sind eigentlich in den geistig finstersten Ort zunächst einmal versetzt hier auf Erden. Das beginnt eben schon am Anfang damit, dass die Trennung von Himmel und Erde passiert. Und die Elohim eben am Anfang, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz, und am Anfang schufen die Elohim Himmel und Erde. Und was man im Hintergrund dann sehen muss, dass aber die Elohim, also diese Gemeinschaft der sieben Elohim, der sieben Schöpfergeister, die jetzt für die Erdentwicklung zuständig sind, dass die aber mit der Himmelswelt, Hashamayim, verbunden bleiben und nicht hineingehen in die Erdenwelt, Haaretz. Sie schicken nur von außen ihre Schöpferkräfte hinein und bedienen sich dabei vermittelnder Wesenheiten. Yom. Die Schöpfungstage, das sind nämlich nicht einfach Tage, die man irgendwie mit dem Kalender zählt, das sind auch nicht im banalen Zeitabschnitte, sondern das sind Zeitwesenheiten, die wesenhafte Zeit. Wieder sieben. In der christlichen Esoterik heißen sie dann die Urengel oder Archai. Das ist aber derselbe Ausdruck, da heißen sie Yom. Und immer haben sie die Aufgabe, Zeitabschnitte zu regeln. Also etwas, was, sagen wir es besser, so, was uns im äußerlichen Dasein dann als Zeit erscheint. Weil Zeit in dem Sinn, wie wir sie hier erleben, hat auch wieder nur hier für unsere äußere physisch-sinnliche Welt Gültigkeit. In höheren Daseinsebenen gibt es zwar auch so etwas Ähnliches, aber die Verhältnisse sind anders. Zum Beispiel schon, wenn ich nur vom Physischen ins Ätherische komme. Also wo komme ich ins Ätherische? Na, wenn ich aufsteige, nehmen wir es mit der Vier-Elementen-Lehre, Erdelement, Wasserelement, Luftelement, Wärme, da ist der Übergang. Da ist der Übergang vom Physischen ins Ätherische bereits. Die Wärme hat zwei Seiten, kann äußerlich oder auch übersinnlich sozusagen sein. Sie kann erscheinen und verschwinden. Daher, wenn wir das letzte Mal besprochen haben, daher ist die Wärme immer das Eintrittstor. Das heißt nicht, dass die gestaltenden Kräfte in der Wärme drinnen liegen. Da kommen viel höhere Kräfte herein. Aber sie können ins Physische unmittelbar nur über den Umweg in die Wärme. Also Beispiel, Klangäther. Klangäther ist was Höheres. Steht darüber, also es geht Wärmeäther, dann gibt es den Lichtäther, den Klangäther und den Lebensäther. Das sind also die Prinzipien, die wenn man so will, übersinnlichen Prinzipien, die Stoffe formen, die die Welt gestalten, und zwar lebendig gestalten, in einer Entwicklung gestalten. Und was wir dann letztlich als tote Stoffe haben, ist nur ein Absterbensprodukt davon. Das heißt, in Wahrheit war zuerst das Leben da, das heißt das Ätherische. Vor dem war dann noch das Seelische und vor dem das Geistige. Aber wenn wir mal da unten bleiben, weil oft die Frage steht, na, wie ist das Leben auf Erden entstanden? Eigentlich ist die Frage ganz falsch, weil es ist umgekehrt. Zuerst war das Leben da und dann entsteht durch Absterben daraus das Tote. Das heißt, das Tote ist das Sekundäre und nicht das Primäre.
Und du meinst, ein formloses Leben war zuerst?
Ja, ja.
Da hat es ein formloses Leben gegeben.
Richtig, richtig. Ich meine, so wie wir es ja heute auch nicht erkennen, weiß nicht, in den Luftströmungen, in den Wasserströmungen, das lebt, da ist Leben drinnen, da ist Wesenhaftes drinnen. In jeder Gewitterfront steckt sowas drinnen. Das sind eine ganze Menge Wesenheiten drinnen. Nur wir erkennen es halt nicht, weil man leben muss, irgendwo begrenzt in einem Körper, wenigstens so irgendwie, aber da verwirrt es uns eh schon in seiner Gestaltung irgendwo. Am liebsten haben wir so was wie eine Statue, die sich nicht rührt. Und dann sagen wir, das ist es. Aber das ist eigentlich ein sehr, sehr spätes Produkt, so wie unser Körper in der Form, wie wir ihn jetzt haben, ein sehr spätes Produkt ist. Und der Mensch hat schon viel früher existiert, aber halt nicht in einer so dichten und scharf umrissenen, festen, fast fest erscheinenden Form. Ich meine, in Wahrheit ist ja immer noch 80% Wasser drinnen, also es ist noch immer sehr beweglich.
Also ist das, was Rudolf Steiner als Lebensäther bezeichnet, das, was das Qi ist bei den Chinesen?
Ja, ja, das ist im Wesentlichen das. Das ist im Wesentlichen das, oder was im Indischen Prana genannt wird. Ja, das ist im Wesentlichen das. Das ist sozusagen die höchste Ätherform dann. Also, und er nennt es aber auch, und das ist das Interessante, er nennt es auch oft den Wortäther, weil man kann es so vergleichen wie das Musik und das gesprochene Wort. Das Wort dann, das dann auch Träger des Gedankens wird. Also das ist noch eine Stufe, geht noch eine Stufe weiter irgendwo. Das ist dann die stärkste Gestaltung. Und eben wenn etwa so Lehren, also wie es in der Bibel ist, also diese typischen sogenannten Buchreligionen, also wo ja das Judentum, das Hebräische, die erste davon ist, die sind sehr stark daran, das eben wirklich aus dem Lebensäther herauszulesen auch, oder das zu vernehmen, sozusagen die Sprache des Lebensäthers. Und wenn wir es jetzt noch genauer betrachten, was dahinter steckt, dann steckt hinter dem Lebensäther der Christus, das schöpferische Wort selber. Denn im Johannesevangelium, so heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und so weiter. Und damit ist aber der Christus selber gemeint, der Logos, wie es dann die Griechen genannt haben. Also das heißt, was wir als menschliche Sprache haben, ist halt sozusagen nur so ein kleiner, schwacher Abglanz davon. Aber im Großen geht eben die Schöpfung aus dem Wort hervor, aus dem schöpferischen Wort. Das hat man im Übrigen auch in den alten Kulturen gewusst, das hat man schon in Persien gewusst. Auch dort ist vom schöpferischen Wort die Rede, Ho Nova, das Weltenwort, das alles schafft. Also dort ist das auch schon drinnen. Und das ist etwas, was also auf einer bestimmten Ebene sich fassen lässt, auch mit dem Begriff des Lebensäthers. Natürlich gibt es noch höhere Quellen. Die Welt ist eben in Schichten gebaut, und man kann immer die Dinge halt, je tiefer ich hinunterkomme, desto mehr kriegt es immer nur mehr Abbildcharakter von dem, was ursprünglich ganz aus dem Geistigen kommt. Also das Geistige ist das eigentlich Schöpferische, da kann ich noch keine Bildgestalt oder irgend sowas fassen, das kann ich nur eigentlich erkennen an dem, was es produziert. Also weil beim Geistigen kann ich nie sagen, es ist wie lang, wie breit, wie groß, wie dick, ist es rot, grün, gelb, das ist es nicht. Das ist das, was alles schafft, was selbst nicht geschaffen ist, sondern was sich selbst erschafft, das ist einmal die primäre Schaffenstätigkeit, also das ununterbrochen sich aus sich selbst erschafft, Bild des Phönix, der aus der Asche immer wieder steigt zum Beispiel, ist eines der Bilder dafür. Das heißt, es ist nicht zu fassen in irgendeiner konkreten Form. Ich kann es aber trotzdem in seiner Tätigkeit erleben, indem ich zuschaue, einfach was es tut, was es erschafft eben. Und dieses Hineinblicken in was da erschaffen wird, das sehen wir hier in der Schöpfungsgeschichte, also hier speziell bezogen auf die Erdentwicklung. Und da haben wir dann immer wiederholt, also sehr deutlich kommt dann ab einem gewissen Zeitpunkt, aber interessanterweise erst dieses Vayomer Elohim, dieses und jenes, es sprachen die Elohim, es werde das und so weiter. Ist nicht gleich am Anfang interessanterweise.
Jetzt habe ich eine
ja, bitte.
Letzte Frage.
Ja.
Jetzt mal bis zum Schluss gewartet.
Ja, nur zu. Na, dann ist weg, womöglich.
Für mich kommen jetzt zwei Dinge zusammen, die für mich gar nicht zusammengehen.
Ja.
Gar nicht zusammengehen, also in meinem Verständnis. Du hast gesagt, was erschafft sich aus sich selbst?
Das Geistige, der Geist selber. Geist ist das, was. Es ist das Einzige, das sozusagen aus dem Nichts herauskommt, das von nichts abgeleitet ist. Das heißt, das höchste Göttliche, wenn man so will.
Also, dann hat Rudolf Stein ein Weltbild, wo es einen Schöpfer gibt, ganz gleich, also wer das ist, und letztlich dann
ja.
Überschöpfen. Und gleichzeitig inkludiert das also dieses asiatische Weltbild, dass es keinen Schöpfer gibt, sondern dass einfach Kräfte aus sich selbst wachsen. Versteht das jetzt richtig, dass du diese zwei Dinge bei Rudolf Stein
sagst? Naja, das ist richtig. Aber das ist einfach, das liegt daran, welche Betrachtungsebene man anschaut. Also Steiner schildert sehr deutlich, wie es eben verschiedene Schichten gibt in der Welt. Und die oberste Schicht, also die Quelle, ist sozusagen das Geistige. Das ist das Schöpferische, das ist etwas absolut Individuelles, etwas absolut, naja, ja, auch Persönliches, wenn man so will. Natürlich im höchsten Sinne, also etwa, was uns als die Trinität erscheint dann. Was in vielen Religionen, was man zum Beispiel beim Indischen ja auch hat, die Trimurti, was man dann absolut nicht hat beim Buddhismus, die lehnen das komplett ab. Und zwar, warum lehnen sie es ab? Da heißt ja überhaupt, dann heißt es, das Ich ist überhaupt der Illusion, also das heißt Erlösung aus dem Leid, weil das irdische Dasein ist Leiden. Du bist aber verbannt ins irdische Dasein, es nützt dir selbst nichts, wenn es dich umbringst, weil es gibt die Wiedergeburt und es wird nur von Mal zu Mal schlimmer. Also du bist in ein endloses Rad der Wiedergeburten geboren, in eine leidvolle Welt hinein. Du kannst es letztlich nur dann überwinden, wenn du die schlimmste aller Illusionen überwindest, ist nämlich die Ich-Illusion.
Und dann bist du in der Freude und kommst nicht her.
Genau. Und dann muss man aber dazu sagen, das, was also die Buddhisten das Nirvana nennen, das heißt, der Ausdruck ist sehr interessant, Nirvana ist ja indogermanisch, nicht wähnen. Das ist etwas, wo man nichts mehr wähnen kann und trotzdem ist es die eigentliche Quelle von allem. Das heißt, dort ist die schöpferische Quelle überhaupt für alles. Und das Interessante ist nämlich, wenn der Mensch ins Nirvana eingeht, dann geht er nämlich genau dorthin, wo die Quelle seines Ich ist. Das ist das, was die Buddhisten, zumindest die Buddhisten, die sich an die ursprüngliche Lehre halten, was dann nicht immer alle machen, also namentlich in Europa nicht alle, da gab es also große Streitigkeiten, interessanterweise auch. Also wenn er ins Nirvana eingeht, dann geht er dorthin, wo eigentlich sein Ich seinen Ursprung hat, weil das reine Ich ist genau, steht genau in dem Nirvana drin und schafft aus dem. Und wenn ich aus dem reinen Ich heraus tätig bin, schaffe ich zum Beispiel auch kein Karma. Das ist nämlich das Interessante. Dort ist der Punkt nämlich auch, wo das Karma aufhört. Weil da ist das reine Schaffen im Grunde aus dem Nichts heraus. Schaffen aus dem Nichts, wieder verschwinden ins Nichts. Das ist dort. Aber das ist eigentlich genau der Punkt dessen, was die Individualität im höchsten Sinne ist. Weil alles, was dort herauskommt, kommt dann in völlig individueller Form, völlig unabhängig von jedem anderen heraus. Das ist das Schöpferische im höchsten Sinne, ja. Das ist das Schöpferische im höchsten Sinne. Und beim menschlichen Ich ist es interessanterweise von den zunächst einmal geschaffenen Wesenheiten das erste aller Wesenheiten, die ein Ich bekommen hat, das unmittelbar von dort stammt, das unmittelbar aus der Quelle schöpft. Wir haben öfter davon gesprochen, dass es gibt wesentlich höhere geistige Wesenheiten als der Mensch, die über ihm stehen. Aber sie stehen sozusagen, wenn man so will, so in einer Befehlskette drinnen. Das heißt, es kommt der Impuls, der aus der Trinität herauskommt, wenn man es so nennen will, oder aus dem Nirvana kommt, wenn man es buddhistisch ausdrücken will. Und dann geht es also über eine Reihe von sehr, sehr hohen geistigen Wesenheiten herunter, die aber keine davon absolute Freiheit haben. Nicht einmal als Möglichkeit. Der Mensch ist der Erste, der das zumindest als Möglichkeit hat. Ich sage nicht, dass es schon verwirklicht ist, vielleicht hier und da einmal in einem einzelnen Moment, in einem einzelnen schöpferischen Moment. Aber grundsätzlich ist es beim Menschen möglich, und zwar nur deswegen, weil er in eine Welt versetzt ist, nämlich in diese Erdenwelt, die so weit, als es nur irgendwie geht, von der geistigen Quelle zunächst entfernt ist. Wir sind sozusagen am untersten Ende. Das ist das, was etwa die Kabbalisten auch ausdrücken mit ihrem Sephirot-Baum, mit diesem kabbalistischen Sephirot-Baum. Sehr abstraktes Schema, ist allerdings sehr spannend, wenn man es lesen kann, aber es schaut zunächst völlig abstrakt aus. Aber da wäre hier darüber. Also das ist alles das, was fassbar ist irgendwo. Das heißt, das Nirvana, wenn man so will, oder die Hebräer nennen es dann das Ein Sof, das Nicht-Begrenzte. Das heißt, das, was man nicht beschreiben kann, was man nicht definieren kann, nicht definieren heißt begrenzen. Wenn man jetzt begrenzen kann, kann ich da nicht definieren, das stünde da drüber, das Einsof. Und dann entfaltet sich hier jetzt die Schöpfung über verschiedenste Stufen hinunter. Also das hängt da mit den Hierarchien, mit den Engelwesenheiten zusammen, ist wurscht. Und da unten ist Malkut das Reich, das ist die Erdenwelt. Bis da runter geht's, und wenn wir da unten auch gekommen sind, dann sind wir praktisch völlig entfernt von dieser Quelle. Das heißt,
im Gegenteil, wenn wir da unten angekommen sind, geht es schnurstracks dahin auf, wenn wir da in der Verbindung sind.
Ja, schon. Aber eben nicht mehr durch die Naturkräfte. Ja, das ist genau, der Punkt. Genau da, in dem Moment, wo es da aufhört, das schöpferisch-geistige durch die Naturkräfte zu wirken, kommt der Moment, wo es durchs Ich wirken kann. Und darum haben wir aber jetzt sozusagen die direkte Verbindung eigentlich um der Umgehung des Ganzen. Weil was durch die Natur wirkt, muss den ganzen Gierigare Weg da durchgehen. Und da gibt es einen an den anderen weiter, und da gibt es keine Freiheit drinnen. Aber was durchs Ich kommt, das kommt direkt von da oben, da ist das sozusagen der direkte Draht.
Das nennt man Nirvana,
wie nennt man es?
Nirvana.
Und wie nennt man es? Im Hebräischen Ein Sof. Also, wenn man es immer.
Ach, so schaut
man das. So schaut man. Ja. Hat man auch mit Y geschrieben. Das, also die Übersetzung, das ist sowieso eine Umschreibung. Das heißt wörtlich das Nicht-Begrenzte. Und weil ein heißt nicht, Sof ist das Begrenzte. Manchmal wird es auch gegliedert, das ist ganz interessant, dass sie nämlich dann auch auf einen trinitarischen Begriff kommen, dann nennen sie es ein Sof und ein Sof-Auer. Das heißt, nicht, das Nicht, nichts. Das heißt, das ist absolut einmal nichts zu fassen. Der nächste Schritt ist, dass sie sagen, es ist das Nicht-Begrenzte, und Ein Sof Or oder Aur ist das Nicht-Begrenzte Licht. Das ist dann der Schöpfungsblitz sozusagen, der da, der da durchgeht. Der schafft dann alles, der tritt dann in Erscheinung.
Und in dem ist dann auch die Trinität aufgelöst, die gibt es dann nicht mehr.
Ja, genau. Wobei man aber fairerweise auch dazu sagen muss, dieser trinitarische Begriff ist auch bei den Kabbalisten erst in nachchristlicher Zeit entstanden. Also das sind sicher auch Einflüsse, gegenseitige Befruchtungen, die da drinnen waren. Obwohl also das trinitarische Prinzip eben durchaus schon sehr alt ist. Also man findet es im Indischen sehr wohl auch drinnen. Also in der Trimurti zum Beispiel, also Brahma, Shiva und Vishnu. Brahma, Vishnu, Shiva. Und das ist immer irgendwo dieselben Funktionen dahinter. Also das ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte.
Und Shiva wäre das nicht begrenzt der Licht in dem Fall, oder?
Ja, naja, Shiva ist der die ganze Geschichte auch wieder auflöst. Das ist ein bisschen von einer anderen Seite betrachtet. Also da ist es, Brahma ist die Quelle von allem. Das würde dem einen sprechen. Das ist eigentlich nicht so wirklich zu fassen. Mit Vishnu beginnt es in Erscheinung zu treten. Vishnu, da steckt der Christus in Wahrheit dahinter. Vishnu ist, das Wort hat mit so auch mit allumfassend irgendwas zu tun. Also das ist der, man hat im Altindischen dann den Vishwakarman, auch den Weltenbaumeister genannt. Das heißt, das ist der jetzt sich aus der Unsichtbarkeit oder aus der Unbegrenztheit sozusagen herausbegibt in gewisser Weise und jetzt beginnt die Schöpfung wirklich tätig hervorzubringen, weil das Nichts, das Ein oder Brahma selber tut eigentlich gar nichts. Also das muss erst heraustreten. Und bei den Indern ist Shiva der es dann wieder auflöst. Auch, weil das ist auch das Notwendige, weil es muss eigentlich immer ein Prozess des Hervorbringens, aber auch wieder des Auflösens sein.
Darum schläft er noch. Also
ja,
nicht Zeit für ihn.
Es ist noch nicht so, aber natürlich im Kleinen schon immer wieder, weil jede Pflanze, die wächst und irgendwann vertrocknet es wieder und geht zum Samenkorn zurück, also es ist immer dieser Prozess, es ist nie ein Prozess, der endlos bis in alle Ewigkeit hinaus wuchert, das wäre ganz ungesund. Also es muss immer auch das wieder zurückziehen sein, das letztlich nämlich immer wieder es in die Quelle zurückholen, dass es wieder bis ins Nichts hineinfällt, letztlich. Also das ist immer, darum gibt es auch immer wieder neue Schöpfungszyklen in gewisser Weise. Es kommt aus dem Nichts heraus und geht wieder ins Nichts hinein. Aber was bleibt, ist trotzdem die Erfahrungen, die auf dem Weg gemacht worden sind, die Fähigkeiten, die gereift sind auf dem Weg. Also das heißt, wenn das Ganze wieder im Nichts versinkt und dann nach einer Zeit, kann ich gar nicht sagen, wenn irgendwann, irgendwo wieder eine neue Schöpfung beginnt, es ist so schwer, weil gibt da keinen kontinuierlichen Zeitlauf. Also es ist verrückt, darüber zu reden in gewisser Weise. Aber irgendwie, irgendwo bricht jedenfalls wieder was hervor und da stecken die Erfahrungen der vergangenen Schöpfung in gewisser Weise drinnen. Aber trotzdem ist es nicht karmisch verbunden. Das heißt, man kann neu anfangen, man ist nicht mehr belastet mit der Vergangenheit. Also es gibt nichts mehr auszugleichen.
Was wir jetzt schon sind,
sowohl nämlich als Menschen sowieso, aber auch im großen Weltmaßstab, das gilt also auch für höhere Wesenheiten als der Mensch ist, gilt für die ganze Weltentwicklung zunächst einmal, dass wir auf dem Vergangenen aufbauen und auch an den Fehlern der Vergangenheit zu leiden haben und nicht sagen können, ja, das ist eigentlich, aus heutiger Sicht müsste man das alles anders machen, es geht nicht. Bis in die Naturgeschichte hinein, wenn man schaut, die wie die menschlichen Zellen funktionieren, die funktionieren nach einem Grundprinzip, das schon vor weiß Gott welcher Zeit gegeben hat. Mit dem müssen wir leben. Es hat sich zwar ein bisschen verändert, aber das Grundprinzip ist gleich. Und das, da kann ich nicht sagen, jetzt passt mir das nicht mehr, heute würde ich das vernünftiger lösen, ja, dann müsst ihr auf die nächste Schöpfungsperiode warten. Aber in der nicht mehr. In der müssen wir mit dem weiterarbeiten. Man kann es verändern, aber man lebt mit der Last der Vergangenheit. Weil nur dadurch kann auch eine stabile Schöpfung erscheinen, nicht? Weil das ist das Wesentliche. Das ist auch das Wesentliche des, wenn man so will, materiellen Elements im weitesten Sinne, dass das Vergangene bis zu einem gewissen Grad festgehalten wird. Weil, wenn nur der Geist tätig wäre, was wird er machen? Ich würde es schaffen und sofort wieder auflösen. Für einen eigentlich nur mehr einen Augenblick wäre es da, weil die Tätigkeit des Geistes ist schaffen, umschaffen, umgestalten und in dem Moment, wo es fertig ist, ist es schon erledigt und gleich wieder weiter und fort. Also da gibt es keine Stabilität. Ich meine, darum ist das Ein auch nicht zu fassen. Das ist nämlich in dem Nichts brodelt es in Wahrheit drinnen. Aber es ist so rasend, wenn man es jetzt in Menschenbegriffen fassen will, dass man nichts festhalten drinnen kann, weil jede Gestalt, die entsteht, schon wieder weg ist, bevor es nicht noch irgendwie fassbar ist. Also darum brauchen wir auch dieses sozusagen nicht geistige Element, das nicht schöpferisch ist und daher das, was einmal herausgekommen ist, einfach festhält. Das höchstens dann unter dem weiteren Ansturm des Geistigen zerbrechen kann vielleicht irgendwann, aber doch zumindest der Zeit beharrt. Und hier auf unserer Erdenwelt besonders stark, weil da haben wir viele Dinge, die relativ beharrlich sind.
Darf ich da kurz
ja, natürlich.
Die höheren Wesen wurden da kurz angeführt.
Ja.
Was wird da grundsätzlich...
Wenn wir es zum Beispiel nach der christlichen Lehre nehmen, wird unterschieden eine ganze Hierarchie von höheren Wesenheiten, Engelwesenheiten, wie man es im Allgemeinen nennt. Also gibt es Engel, Erzengel, Urengel. Dann gibt es die sogenannten Geister der Form oder Exousiae nennt man es im Lateinischen. Das sind dieselben, die hier Elohim genannt werden zum Beispiel. Also das heißt, schon allein die Übersetzung, wie man es so normal in der deutschen Bibel findet, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, ist in mehrfacher Hinsicht sehr allgemein, sagen wir es einmal so. Weil erstens ist es in Wahrheit eine Mehrzahl von Elohim. Es wird hier nicht genau, zumindest nicht ganz offen gesagt, wie viele es sind. Es steckt schon drinnen, weil immer wieder die sieben Zahl drinnen steckt, ist in Wahrheit ganz klar, dass es sieben Elohim sind und dann sind sieben Schöpfungstage, weil das sind die sieben dienenden Geister. Aber es ist nicht offen ausgesprochen, aber deutlich ist von vornherein, dass es eine Mehrzahl von Geistern ist, weil Elohim ist Mehrzahl. El wäre Einzahl, dann wäre es ein Gott. Aber Elohim ist eine Mehrzahl von Göttern. Die aber im Zuge, das haben wir jetzt öfters besprochen schon, im Zuge des Schöpfungsgeschehens zu einer höheren Einheit zusammenfinden. Indem sie ein gemeinsames Werk vollbringen. Das gemeinsame Werk, das sie vollbringen, ist namentlich der Mensch, der nach ihrem gemeinsamen Bilde geschaffen ist. Das heißt aber, der Mensch ist ein von Anfang an als Bild das, was die Elohim im Grunde am Ende ihrer Entwicklung sind. Also die wachsen zu dem zusammen und zu dem sie zusammenwachsen, wenn sie so weit sind, dass sie wirklich diese Gemeinschaft erreicht haben, in dem Moment können sie erst das Menschenbild auf die Erde stellen sozusagen, als ihr Bild, als ihr Gemeinsames. Das heißt, in dem Bild sind die Fähigkeiten aller sieben Elohim abgebildet, nicht eines Einzelnen. Und also es ist sehr differenziert. Also das heißt, wenn man, aber das steht einfach ganz offiziell in der Bibel in Wahrheit da drinnen. Nur in den Übersetzungen kommt es halt nicht heraus. Da fährt man sehr leicht darüber und ist natürlich auch nicht unbedingt so erwünscht, weil das dann wieder so viele komplizierte Fragen aufwirft. Jetzt sind wir doch Monotheismus und jetzt haben wir eh schon das Problem mit der Trinität. Eigentlich sind es drei, nicht? Weil die Mohammedaner werfen uns das immer vor, dass wir mit der Trinität, das ist ja Polytheismus eigentlich, also wie soll das sein? Und jetzt kommen dann auf einmal sieben dazu, wie schaut es denn dann aus? Und da kommen noch, es wird zu viel. Also viel zu kompliziert, und das geht ja nicht. Ihr sollt es glauben und aus, Ende.
Ich wollte nur sagen, Benante, du kannst das alles noch einmal hören auf der Anthroposophie-Netzseite. Ja? Mhm, das wird aufgenommen und man stellt als Audiodatei hinein. Ne? Okay. Dann kannst du noch einmal nach.
Es ist schwierig, ich meine, wir haben uns jetzt schon sehr lange damit beschäftigt, also ich versuche jetzt so die Grundzüge einmal wieder hereinzuholen.
Was für mich so schön ist, das war diese Message vom letzten Mal, wo du gesagt hast, dass die Elohim, also die Form der Kräfte, da immer mehr im Rückzug sind.
Ja.
Und das hat mir dann, mir ist das so plötzlich dann die Schuppen von den Augen gefallen, nicht diese starken esoterischen Strömungen, dieser Vielzahl von suchenden Menschen in den letzten Jahrzehnten, die eben ihre Schöpferkräfte entwickeln wollen.
Ja,
nicht?
Ja, ja.
Und das ist mir plötzlich so klar geworden, jetzt verstehe ich nicht, dass es immer mehr an der Zeit ist, dass der Mensch eben selber diese Aufgabe übernimmt und das nicht mehr ab. Irgendjemand überlässt einfach nicht.
So ist es.
Das habe ich nie begriffen,
weil
so stark ist.
Also der Prozess ist eben einfach so, dass im Grunde, indem die Elohim den Menschen geschaffen haben, haben sie ihr Werk vollendet. Und das heißt, damit haben sie im Grunde die Schöpfung aus ihren Händen entlassen und ziehen sich immer mehr zurück. Also man muss denken, das ist natürlich ein kontinuierlicher Prozess. Das ist nicht so, von einem Tag auf den anderen lassen sie es fallen, aber sie ziehen sich immer mehr zurück. Es wirken dadurch immer weniger schöpferisch-geistige Kräfte in der Natur draußen, zum Beispiel. Das heißt, die Natur ist mit dem Erscheinen des Menschen im Grunde bereits an ihrem Höhepunkt angelangt und von dann geht es im Grunde bergab.
Natürlich.
Aber die andere Seite ist die, das ist ja das noch Spannende, nämlich wo kommt jetzt das menschliche Ich her überhaupt? Das ist jetzt die nächste Frage. Wie entsteht ein Wesen wie der Mensch, das ein Ich hat und noch dazu dann so ein spezielles Ich hat? Also ein spezielles Ich hat der Mensch dadurch, die Elohim sind durch diese Schöpfertätigkeit am Übergang vom 6. zum 7. Tag, also als sie den Menschen geschaffen haben, so weit, dass sie ihr Ich hinopfern können. Weil was für uns das Höchste ist, ist für sie das Unterste und Äußerste. Das ist so wie für uns der physische Leib, das ist das Äußerste bei uns. Ein wunderbares Instrument im Übrigen. Also man soll nie sagen, der physische Leib ist was Geringes, weil der hat die längste Entwicklung hinter sich und ist viel reifer zum Beispiel als unser Ich. Weil unser Ich ist nur so ein Benjamin, das noch ganz unerzogen und ungebärdig. Also das muss noch lang sich selbst erziehen, während der physische Leib, knackst schon wieder, während der physische Leib schon lange, lange Entwicklungsperioden hinter sich hat. Also mit dem Ich fangen wir gerade erst so richtig an, das bewusster in die Hand zu nehmen. Aber egal, jedenfalls so wie für uns der physische Leib das Äußerste ist, so ist für die Elohim das Ich das Äußerste zunächst einmal. Also das heißt, wie soll man sich so Elohim überhaupt vorstellen? Ich meine, wir können höchstens irgendwie so eine Ahnung kriegen, wenn wir versuchen, uns bewusst zu, was ist eigentlich unser Ich? Was ist das? Das ist schon schwer genug. Weil letztlich kommt man immer darauf, ne, es ist irgend so ein Pünktchen, zu dem ich sage. Weil alles andere ist nämlich schon wieder etwas, was das Ich tut. Die Seele ist nämlich schon wieder was anderes. Das ist zwar der unmittelbare Wirkungsbereich des Ich und wenn wir denken und uns in die Fantasie schweifen lassen, alles Mögliche, dann bauen wir wunderbare Dinge in der Seele, aber das ist Wirkung des Ich, aber nicht das Ich selber. Und auch unsere Erinnerungen, die wir in uns tragen, ist nicht unser Ich. Wir haben sie zwar gemacht, diese Erinnerungen, aber es ist nicht das Ich. Also es ist schon schwierig, das Ich zu finden, aber irgendwo sind wir uns zumindest bewusst, wir haben so etwas. Und das ist die Außenseite der Elohim. Nur jetzt müssen wir uns das im kosmischen Maßstab sozusagen vorstellen. Also es ist sehr, sehr schwierig. Das Ich ist jedenfalls in uns das, was wirksam wird, wenn wir wirklich schöpferisch tätig sind. Auf den verschiedensten Gebieten. Das heißt, wirklich aus dem Nichts heraus etwas Neues, einen neuen Impuls in die Welt bringen. Schon dadurch vielleicht was Vorhandenes verändern, aber es kommt ein neuer Einschlag hinein. Und bitte, wie oft kommt es, dass wirklich was völlig Neues hineinkommt, was nicht bloß Kombination des Alten ist. Ja, man kann so im Würfel ein bisschen was durcheinander, hat noch nie wer so gesehen, ist was Neues. Das muss noch gar nichts Schöpferisches sein. Also.
Es werden elektronische Bauteile so gebaut, ne? Dass man schüttelt.
Ja, ja, ja.
Durch die Kombination.
Zufallsprinzip, ja, ja, sicher, ja, ja.
Und dann misst man, was, welche Veränderung war.
Ja, ja.
Hat eine Erfindung gemacht.
Das ist der angewandte Darwinismus, nämlich, weil so stellt man sich ja vor, dass das Leben und die Tierarten nach dem Darwinismus entstanden ist. Also gut, man hat irgendwelche zufällige Veränderungen, das nennt man halt dann Mutation, und was funktioniert, überlebt, und was nicht funktioniert, geht zugrunde. Und so wird es immer höher und höher. Das ist die Fantasterei. Da ist also jedes Schöpferische draußen. Da wirtschaften wir wirklich nur mit dem bereits Vorhandenen und würfeln es halt nach allen Möglichkeiten zusammen. Aber da käme nie etwas Neues. Also. Aber durch dieses Ich kommt was Neues herein. Und das im großen Maßstab hatten die Elohim, aber sie sind so weit, am Ende des 6. Schöpfungstages, im Übergang zum 7., sind sie so weit, dass sie ihr Ich hinopfern können. Das heißt, sie steigen dadurch auch nach oben eine Stufe höher und können das unterste Wesensglied, wie es Steiner nennt, abgeben. Und aus dem, was sie da abgeben, ein Funke von diesem Elohim, Ich, das jetzt da zu einer Gemeinsamkeit, nämlich zusammengewachsen ist. Das Interessante ist, es ist ja eigentlich jetzt zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen. Ein Gemeinschaftsbewusstsein, es entsteht ein Gemeinschafts-Ich, wenn man so will. Also die sieben Iche der Elohim wachsen zu einem Gemeinschafts-Ich zusammen, und wo das der Fall ist, wenn das fertig ist, opfern sie es hin. Und sozusagen das als Funken vervielfältigt, wenn man so will, ist der Anstoß, aber eben nicht mehr als der Anstoß für das menschliche Ich. Das heißt nicht, dass wir einfach jetzt dieselbe Schöpferkraft haben wie die Elohim. Weil das ist so wie der Tropfen aus dem Ozean, zwar auch Wasser ist, auch mehr Wasser ist, aber trotzdem ist ein Unterschied zwischen einem Tropfen und dem ganzen Ozean. Also das heißt, unsere Iche sind solche Tropfen, wenn man so will. Das ist der große Ozean, das große Ich der Elohim ist in tausende Tropfen, Millionen Tropfen zersplittert sozusagen, und das haben wir jetzt. Und dadurch die Fähigkeit, aber den Anstoß bekommen, uns selbst zu schaffen, insofern wir Ich sind. Wir können natürlich nicht unseren Körper aus dem Nichts heraus selber schaffen, wir können auch nicht unsere Lebenskräfte aus dem Nichts heraus schaffen, wir können in Wahrheit nicht einmal unser Seelisches ganz aus dem Nichts heraus schaffen, sondern brauchen dazu auch noch eine Grundlage. Aber immerhin können wir im Seelischen beginnen, durch unser Ich umzuschaffen und es dann wirklich zu unserem eigenen zu machen. Und das ist überhaupt erst das, was wir dann nennen können, den Teil der Seele, der, wenn man so will, unsterblich ist. Weil das Seelische nach dem Tod, sehr vieles davon sehr schnell weg ist, sich in der Welt verteilt. Also namentlich alles das Seelische, das nur mit der Erdenwelt zu tun hat, was auch gar nicht jetzt wirklich individuell ist, was damit zu tun hat, dass wir sinnliche Farben sehen oder dass wir sinnliche Speisen kosten und so weiter, das ist alles sehr schnell nach dem Tod weg. Das löst sich auf. Das ist nicht unser individueller Besitz. Aber das, was wir durch unser Ich schöpferisch in unserer Seele umgestalten, das geht mit. Das geht mit. Das ist sozusagen dann etwas, was uns begleiten kann. Und da sind wir als allererstes einmal schöpferisch tätig. Etwa in unserem Seelischen. Und daher auch so interessanter Vergleich mit der Schöpfungsgeschichte, weil wir haben öfter betont, was hier geschildert wird in der Genesis im ersten Kapitel, das ist nicht das äußere Geschehen in Wahrheit. Also wenn da gesprochen wird von Himmel und Erde und so, darf man sich das nicht so äußerlich sinnlich vorstellen, sondern es wird geschildert, was in der Seelenwelt passiert. Oder noch konkreter gesprochen, was in der Seelenwelt der Elohim passiert. Was die innerlich erleben. Was die innerlich erleben, ist das, was dann für uns irgendwann einmal äußerlich als Schöpfung erscheint. Aber es ist eine reine Schilderung eines seelischen Geschehens. Und dort wird erst einmal alles gegliedert. Nicht wahr? Damit haben wir dabei jetzt die nächste Ebene nach dem rein schöpferischen, also nach dem Nirvana oder Ein Sof oder wo. Das Seelische ist bereits ein Geschaffenes. Das heißt, das ist etwas, was selber von sich aus keine schöpferischen Kräfte in sich trägt, das also Schöpferisches empfangen muss. Wir haben dann auch darüber gesprochen, dass dieses Seelische viele Komponenten auch enthält, die aus der Vergangenheit herüberkommen, die gar nicht von den Elohim selber jetzt geschaffen wurden, sondern die zwar einen Weg durchs Nirvana durchgemacht haben, das heißt einmal verschwunden sind, aber im Prinzip schon in einer früheren Entwicklungsstufe ausgearbeitet wurden und dann nur wieder hervortreten, aber es ist eigentlich zunächst gar nicht die Leistung der Elohim, dass das hervorkommt. Aber sie beginnen dann an dem weiterzuschaffen. Da sieht man etwa wieder die Wirkung des Weltenkarmas, wenn man so will, im großen Maßstab, indem wir sagen, naja, unsere Erdenschöpfung, das ist gar nicht der Urbeginn, sondern es gab Entwicklungen, die davor noch waren und deren Folgen auch heute noch sichtbar sind und auf deren Früchten wir heute noch aufbauen. Also Steiner schildert das dann eben, wie es vor dem Erdenkosmos, wenn man so will, weil wir uns den ganzen Kosmos jetzt dazu rechnen im Grunde, wie es eben andere Entwicklungen gab, den nennt er da den alten Mond, die alte Sonne, den alten Saturn, das sind aber eigentlich, hat mit unserem heutigen Saturn und so weiter nicht unmittelbar irgendwas zu tun, sondern bedeutet ganz andere Welten, ganz andere Kosmen, in denen Dinge vorbereitet wurden, die jetzt aus dem Nichts scheinbar herauskommen, aber die eine Vorgeschichte in Wahrheit haben. Also die Weltentwicklung geht eigentlich immer in so Zyklen. Es kommt was aus dem Nichts, entfaltet sich und dann geht es wieder ins Nichts hinein. Und da drinnen aber die Schöpferkraft sozusagen ist reifer geworden und dann geht die nächste Schöpfung an und dann kommt etwas heraus und unter Umständen zeigt es eben noch die Folgen der früheren Entwicklung, obwohl es durchs Nichts durchgegangen ist. Das braucht dann oft ein paar Stufen wieder, bis wirklich das Karma, das auch das Weltenkarma völlig ausgelöscht ist wieder.
Also, habe ich dich jetzt richtig verstanden, nach Rudolf Steiner,
ja,
ist das also das Höchste, also was wir als, ja, Prinzip bezeichnen, dass es einen Kreislauf gibt, wo aus dem Nichts etwas kommt und wieder in das Nichts hineingeht. Mhm. Und ein Teil davon ist die Schöpferkraft, also die wir herkömmlich in unserem System als Gott dann bezeichnen.
So könnte man das.
Und das ist das erfasst, dass,
ja,
zwei Weltbilder zusammengefasst und in der Hierarchie sozusagen das aus dem Nichts Entstehende als höchstes Prinzip, als höchstes geistiges Prinzip.
Ja, ich meine, dort hört sich halt einfach wirklich jede Möglichkeit der Beschreibung in Wahrheit auf. Also selbst wenn ich sage individuell, oder es ist höchst individuell, aber es trifft es auch wieder nicht. Also im Grunde kann man keine adäquate Beschreibung mehr dafür geben. Das ist das Problem.
Nein, nur von, so wie du es gesagt hast, ich habe schon sehr viel gelesen, nicht? Mhm. Aber ich habe das noch nie so ganz durchschaut, wie Rudolf Steiner, also diesen welchen Beginn, ganz am Ursprung.
Ganz am Ursprung. Naja.
Und jetzt hast du eben gesagt, aha, dieses aus dem Nichts herauskommende und wieder im Nichts verschwindende und dann die Schöpferkraft hast du genannt. Und jetzt wollte ich wissen, sieht Steiner das nach diesem Prinzip eines unbekannten Kommen und Gehens und aus dem heraus kommt dann irgendwann eine sogenannte Schöpferkraft und dann entstehen alle schöpferischen Kräfte, also die wir...
Ja, sagen wir so, ich meine, indem aus dem Nichts diese Kraft hervortritt und tätig wird, ist sie die Schöpferkraft. Nicht, weil solange sie in sich selber ruht, kann man sie ja nicht als Schöpferkraft bezeichnen, oder ruht oder bewegt, wie immer man es nennen will.
Ich meinte, um zum Ursprung zurückzugehen, wo ist sein Ursprung? Da ist die Schöpferkraft sozusagen das ein Teil, der aus diesem Nichts herauskommt, so wie viele andere Sachen. Also es ist dann eine Möglichkeit, ist dann die Schöpferkraft. Das ist ja dann in der Hierarchie etwas, was neu geboren ist, oder ein Teil von diesem Unendlichen.
Ein Teil, aber man könnte sagen, es ist der Teil, der sich dann zu offenbaren beginnt, nach außen. Ja, ja. So würde ich sagen, es ist also die
aber
Seite...
Nur ein Teil, eben auch ein Tropfen von einem unendlichen...
Sicher, also darum meine ich, man kann über das aber dann wirklich adäquat nichts mehr sagen und das heißt, man kann es eigentlich im Grunde eben nur dort fassen, wo es in die Offenbarung tritt und dann erscheint es als Schöpferkraft einmal im weitesten Sinn, aber durchaus eben individuell, also wesenhaft. Also es ist nicht einfach eine Summe von Kräften, sondern es erscheint ganz individuell, also wenn man es...
Ich frage deswegen, weil dann wäre ja das, was in unserer Kultur als Gott, was wir als Gott bezeichnen und als göttlich, wäre dann auch nur, also ich sage jetzt nur, wäre eben ein Teil von einem noch höheren dann oder einem noch unendlichen.
Wenn man so will, ja. Ich meine,
sicher der Raum noch mehr.
Es ist. In der abendländischen Überlieferung im Grund dieser ganze Gottesbegriff in Wahrheit sehr abstrakt geworden überhaupt und sehr inhaltsleer in Wahrheit. Man hat ihn so irgendwo in große Ferne, was kann man sich in Wahrheit darunter vorstellen? Gott, gut, ist ein Wort. Und ja, jetzt kann man dem alten Mann mit weißen Bart vorstellen oder sonst irgendwas, aber es... Und dann irgendwo am anderen Ende ist der Mensch und dazwischen ist eigentlich relativ unbekanntes Terrain, wenn man so will. Also es ist ein sehr abstrakter Begriff. In Wahrheit ist das Phänomen also sehr, sehr viel komplizierter, wie man eben hier sieht, wie da eben die Elohim sind, die hervortreten, dahinter steckt aber der Christus, der jetzt wieder mit der Trinität was zu tun hat. Und was dann noch hinter der Trinität von mir stecken mag, oder wie, da brauchen wir jetzt uns wirklich keinen Kopf darüber zerbrechen, weil wir es auch nicht können. Vielleicht einmal, wenn wir ein paar Stufen aufgestiegen sind, werden wir wieder weiter irgendwo hinschauen können. Aber man muss auch nicht denken, dass wir jetzt als Menschen, so wie wir hier sind, bis in die höchsten Höhen hinauf sehen können. Also wir sehen bis zu einer gewissen Höhe sozusagen, wenn man einen hohen geistigen Entwicklungsgrad hat, dann kann man bis zu einer gewissen Höhe sehen und dort fängt dann sozusagen das Nichts an. Das heißt, der Bereich, wo ich nichts mehr wähne, wo ich nur mehr sagen kann, aha, da kommt was heraus, das kann ich gerade noch fassen, aber dann ist es aus und da ist es dann wirklich besser, darüber zu schweigen. Und gerade über diese hohen Weltbereiche, diese ganz hohen Weltbereiche, die noch weit über dem liegen, was nämlich Steiner als die sogenannte geistige Welt bezeichnet oder als die himmlische Welt bezeichnet. Das ist nämlich nur vergleichsweise ein recht fasslicher Begriff, das liegt noch mindestens zwei Stufen darüber. Über die spricht er eher sehr selten. Und weil es für uns Menschen im Grunde nicht zugänglich ist, da tiefer hineinzugehen. Also wir müssen nicht glauben, dass wir jetzt irgendwie jetzt gut jetzt beschäftigen, wir uns halt 10 Jahre mit Anthroposophie oder von mir aus 20, aber dann haben wir das Welträtsel komplett gelöst und können es in ein Buch schreiben und dann ist es fertig. Ich meine, die Erkenntnis geht immer weiter. Es ist, die Perspektive geht immer weiter. Also es ist völlig sinnlos zu suchen nach einer sozusagen endgültigen Welterklärung und das ist es dann. Also es gibt immer wieder was zu entdecken da drinnen. Es ist, weiß nicht, das ist halt so ein bisschen wie der Begriff der Unendlichkeit. Ich meine, es ist immer unendlich weit noch bis zur Unendlichkeit. Egal wie weit ich schon gegangen bin, ich kann ewig marschieren, ich kann Millionen Kilometer gehen und das ist noch immer unendlich weit weg. Ich komme mir im Grunde gar nicht näher, aber trotzdem bringt es was, sich auf den Weg zu machen und trotzdem entwickelt man es auf dem Weg.
Ja, aber die Erfahrungen sind.
Ja, natürlich.
Angesprochen, ja.
Natürlich.
Das ist das, was bleibt. Also bei mir ist es so, dass meine Bilder, die ich vor 10 Jahren hatte, also was weiß ich, von Trinität und überhaupt von der geistigen Welt, ja, das sind heute anders und aber auch in einem gewissen Sinn reicher, umfangreicher.
Ja, es wird reicher, ja.
Sie wandeln
sich auch, ja, sicher.
Und das ist es, also ich denke nur in Bildern und die Bilder werden dann differenzierter. Mhm. Aber ich bin mir bewusst, dass es nur ein Bild ist und dass es nicht. Das ist, dass man es greift.
Ja, sicher.
Es ist für mich sind das alles Konstrukte. Ich wollte nur wissen, welches Konstrukt der Herr Steiner hat. Das ist deswegen frei, ich habe deswegen
sitzt. Ja. Nein, ich meine, wir haben die Schwierigkeit, dass wir im Grunde schon allein durch unsere Sprache und durch unser halt in unserer Zeit sinnlich geprägtes Vorstellungsvermögen, in das müssen wir das alles einmal übersetzen. Das heißt, wir können grundsätzlich nur Chiffren dafür verwenden. Mhm. Und das ist schon so schwierig wie nur irgendwie möglich, weil es alles nicht passt in Wahrheit. Man kann immer nur vergleichsweise sprechen und man muss immer Sorge haben, dass es komplett missverstanden wird, weil man sagt was, man weiß zwar vielleicht, was man meint, aber das Ding ist halt nur ein Vergleich und wenn es wer anders auslegt, den Vergleich, dann glaubt er vielleicht das Gegenteil davon. Das ist schwierig, das macht es sehr, sehr schwierig. Wie spreche ich über was absolut Übersinnliches in sinnlichen Bildern? Das ist schwierig.
Und doch bringt es was.
Natürlich bringt es doch etwas. Es erweitert, es kann ein Wegweiser sein. Die Buddhisten sagen so schön, man soll den Finger, der auf den Mond zeigt, nicht mit dem Mond selber verwechseln. Aber trotzdem kann der Finger nützlich sein, weil mich der Hinweis ist, irgendwann einmal selber zu sehen. Und zu ahnen wenigstens. Und nichts anderes kann es eigentlich tun.
Ich hätte es so gerne weiter mit der zweiten Schöpfungsgeschichte gemacht.
Die kommt im nächsten Semester. Weil das wird auch ein größeres Thema. Das wird
aber wir haben schon angefangen, darüber zu sprechen.
Ja, das waren so Vorbereitungen. Ja, das waren noch Vorbereitungen. Also ich werde irgendwann noch in dem Semester wirklich unsere Tempellegende fertig machen. Ich kriege sie noch durch irgendwann. Aber na, die Tempellegende hängt sich an dem Bau des Salomonischen Tempels, aber es geht darum, dass damit in Wahrheit gemeint ist, mit dem Tempel, der Tempel Gottes oder der Tempel der Götter ist ja letztlich der menschliche Leib und es geht darum, dass in dem Bau ausgedrückt wird, welche Kräfte den menschlichen Leib letztlich so gestalten, dass, naja, zunächst einmal, dass sich der Christus auf Erden verkörpern konnte, das ist das erste Mal, dass ein solcher Leib möglich wurde und für uns, dass das für die Zukunft eine Leibesgestalt wird, durch die wir in Wahrheit diese Christuskräfte auch aufnehmen können, voll und ganz, bis zu der heiklen Frage der Auferstehung und so weiter. Also, aber das, heute schaffen wir das eh nicht, glaube ich.
Das Dienende hat man irgendwie sehr, die dienenden Kräfte von Elohim, die haben wir irgendwie...
Die von den Elohim, die, ja, also das sind die Geister, die Yom genannt werden, die stehen eine Stufe unter ihnen. Also wir sind mit dieser Hierarchie noch nicht ganz fertig gewesen. Also da gibt's, es gibt Engelwesenheiten, die klassisch als Engelwesenheiten bezeichnet werden. Im Christlichen bezeichnet man alle irgendwo als Engelwesenheiten, daher nennt man es die Engelhierarchie. Also es fängt an, der unterste, in Wahrheit ist der Mensch, wir sind die 10. Hierarchie, wir sind das Unterste. Und darüber sind die Engelwesenheiten, Angelos. Angelos, die Engel sind zum Beispiel die, wenn wir jetzt vom Inkarnationsgeschehen ausgehen, das wir ja im Moment zumindest in der Regel nicht überblicken, weil wenige Menschen heutzutage einen Überblick über die ganzen irdischen Inkarnationen haben und ein Bewusstsein davon. Das heißt, wir haben eine Engelwesenheit, die uns begleitet, die genau diesen Überblick für uns behält und uns danach hilft, uns zu orientieren. Uns sozusagen vor allem auch dann hilft dabei, just auf die Bananenschale zu treten, auf der wir uns den Fuß brechen, wenn wir das gerade in unserem Karma brauchen. Aber auch, der uns halt bewahrt, dass uns der Ziegelstein nicht am Kopf fällt, der uns erschlagen würde. Zum Beispiel. Also das und viele andere Aufgaben haben diese Engelwesenheiten noch. Dann gibt es darüber die Erzengelwesenheiten, die schon wesentlich mächtigere Wesenheiten sind, die zum Beispiel etwas damit zu tun hat, dass sie ganze Volkskulturen inspirieren. Also der Herr Nennsteiner sieht teilweise auch die Volksgeister, die sind alle aus der Hierarchie der Erzengel. Dann gibt es also ganz besondere, wie den Erzengel Michael, Gabriel und so weiter, die ganz besondere Aufgaben haben. Und dann gibt es die Zeitgeister, die ganze Entwicklungsperioden im naturgeschichtlichen und geschichtlichen Maßstab lenken und leiten. Und das sind die, die eben in der Bibel Yom genannt werden oder in der christlichen Lehre Archai, Urengel, Boten des Anfangs. Die stehen über den Erzengel noch. Die stehen über den Erzengel noch. Und dann kommen die Exousiae oder Geister der Form, nennt sie auch Rudolf Steiner, das sind unsere Elohim. Die Hebräer nennen es Elohim. Das sind die Formen, Geister der Form, weil sie eben wirklich bis in unser dichtes, festes Erdelement hineinformend tätig sind, das es in früheren Entwicklungsstufen nicht gab. Also das ist was ganz Neues, diese Verfestigung, die hier stattfindet. Auf früheren Entwicklungsstufen war das alles fließender, plastischer, beweglicher, strömender. Aber dadurch auch die Möglichkeit gegeben, dass sich da etwas wirklich ganz aus dem Geistigen herausreißt. Das ist der Punkt. Also gerade mit der Erdenschöpfung ist das erst möglich. Etwas, was eigentlich durch den Geist nicht mehr bewegt werden kann, sozusagen. Zumindest über eine gewisse Zeit. Was sich widersetzen kann dem Geistigen. Was aber dem menschlichen Ich dann die Möglichkeit gibt, wirklich frei zu sein. Frei zu sein und diesen direkten Anschluss dann zu finden und direkt aus der Quelle zu schöpfen sozusagen. Und nicht über den Umweg. Das heißt nicht über den Umweg der Naturkräfte und der dahinter steckenden geistigen Wesenheiten. So, dann gibt es darüber die Geister der Bewegung, die Dynamis. So, ich soll es aufschreiben, die ganzen Herrschaften. Der knackst immer alle. Schreiben wir es einmal auf. Also da haben wir unten die Angeloi. der Angelo, der Engel. Dann haben wir die Archangelo, die Erzengel.
Und die Kamera.
Genau. So, dann haben wir die Urengel oder Archai. Archai, das heißt im Griechischen ist das das Wort für Anfang, aber eigentlich sind damit die Urengel gemeint. Das heißt schon wieder, wenn es heißt im Johannesevangelium en Archai, en o Logos, dann heißt es, durch den Urengel wirkte der Christus. Das heißt es eigentlich.
Durch sein Wort.
Genau. Das heißt also sozusagen, das lebendige, schöpferische Wort wirkte durch den Urengel. So, das heißt es eigentlich wörtlich und nicht banal im Anfang, so also um 8 Uhr morgens hat es begonnen oder so. Das ist gar nicht gemeint damit. Das sind die Urengel. Urengel, Boten des Anfangs. Weil die sind deswegen auch die Zeitgeister, weil die, wie soll ich sagen, den Rückblick haben bis an den Anfang unserer ganzen Entwicklung. Und zwar über unsere Erdentwicklung noch hinaus, bis über diese ganzen Vorstufen, die es gab. Also sozusagen diese 3 Kosmen, die noch der Erdenschöpfung vorangegangen sind. Alter Saturn, alte Sonne, alter Mond. So, dann gibt es die Exousiai, Geister der Form oder Gewalten heißen sie auch. Gewalten. Also die sind mächtig, die sind schon sehr mächtig. Also das.
Modestas.
Modestas. Ja. Genau. Gewalten. Geister, ich kürze es auch, Geister der Form. So, dann gibt es darüber die Dynamis. Das sind die Geister der Bewegung. Könnte man sie nennen.
Die Elohim sind der Form.
Das sind die Elohim, ja, das sind die. Eigentlich im Hebräischen ist das mit Ei eigentlich in Wahrheit schon. Ist aber völlig ungebräuchlich.
Ei.
Elohim. Eigentlich ist es ein Ei. Eigentlich ist es ein Ei. Das
ist ein Hebräisch. Das gibt es
Ja, da ist es noch lange nicht aus. Das heißt also, das sind gar nicht, man denkt, das sind die ganz obersten, nein, gar nicht. Das sind sie noch. So, dann gibt es die.
Die einen machen die Arbeit und die anderen sind die Chefs. Das ist wie immer dasselbe.
Die Kyriotetes. Kyrio. Kyrios ist der Herr. Kyriotetes. Übersetzt Steiner als die Geister der Weisheit.
Ah, oh, schön. Ich grüße dich.
So.
Wie ist das? Ich grüße.
Das ist noch immer nicht aus.
Entschuldigung.
Ich hab jetzt nicht gehört. Sind die Geister des Willens.
Der
Wie haben zum Beispiel die Ursubstanz, die Urfeuer, Urwärmesubstanz der Welt am alten Saturn durch ihre Opfertat in die Welt gebracht? Also dadurch entstand sozusagen die erste Urmaterie in Form von Wärme. Das ist der Ursprung. Der substanzielle Ursprung.
Und wenn ich was will, dann muss ich diese Wärme auch
drin haben. Ne? So muss man die drinnen haben, ja.
Die Begeisterung.
Ja.
Feuer in uns.
Genau. So, dann haben wir die Cherubim und die Seraphim.
Ja, das haben wir schon gehört.
Das Seraphim-Geist heißt auch Geister der Allliebe und Geister der Allharmonien, werden sie auch genannt. Aber das ist nicht so gebräuchlich.
Und die Cherubim, welchen Namen haben die noch? Kann man das übersetzen?
Naja, im Geister der Allharmonien.
Ah, der Harmonie.
Der Harmonie, ja.
Und das andere ist die Allharmonie.
Also das sind zum Beispiel die Tierkreiswesenheiten. Das können wir Tierkreiswesenheiten, hängt damit zusammen. Tierkreis.
Habe ich noch nicht gehört, ja? Haben wir schon gesagt.
Die Tierkreis, was steht mir da unter Tierkreis?
Also das sind diese Zwölfheit, der schöpferischen Kräfte, die zum Beispiel sich eben auch in den Tierformen, in bestimmten Tierformen finden, aber das ist nur ein Beispiel, auch im Menschen, in der menschlichen Gestalt, weil wir ja nicht umsonst der Tierkreis zugeordnet, der ganzen menschlichen Gestalt, weil halt in den Tieren bestimmte Formen einseitig ausgebildet sind, die im Menschen harmonisch zu einem ganz, halbwegs harmonisch, sagen wir es besser so, zu einem Ganzen vereinigt sind. Der Tier ist halt einseitig irgendwas, weiß nicht, beim Widder ist halt mehr die Stirn da, das Stoßen da vorne, das ist mehr ausgebildet, daher steht er wieder für die Stirn zum Beispiel. Oder der Stier, oder den Stiernacken da, das steht halt für das hinten.
Bei den Frauen ist es mehr die Jungfrau.
Das
ist
zu
einem gewissen Alter.
Das ist
zu einem gewissen Leben, wenn ein Alter hat, für mich zu tun.
Drückst du dich sehr präzise aus.
Ja, und darüber wäre dann die Trinität.
Die Trinität.
Trinität.
Drei.
Genau, drei. Trinität. Also im Christlichen sozusagen Vater, Sohn und Heiliger Geist oder wie man es jetzt nennt. Das wäre also darüber noch. Das alles und der Mensch, wir würden sozusagen als beginnende zehnte Hierarchie da unten stehen. Weil wir haben auch das Geistige durch das Ich in uns. Also das heißt, wir gehören zu den geistigen Hierarchien bereits dadurch. Weil wenn man nimmt, also gewisse Wesenheiten, die in der Natur wirken, sind nicht alle unmittelbar schöpferisch. Es gibt welche, die nur sozusagen Handlanger sind, wenn man das jetzt bildlich ausdrücken will. Also etwa das, was man Elementarwesen nennt und dergleichen. Das sind keine schöpferisch tätigen Wesenheiten, sondern die sind nur Ausführungsorgane. Das heißt, die haben keinen schöpferischen Funken in sich. Stehen daher immer unter der Leitung von irgendwelchen anderen schöpferisch tätigen Wesenheiten. Und eben für unsere Erdenschöpfung speziell sind jetzt die Exousiae einmal an erster Front tätig.
Die Elohim.
Die Elohim, genau. Die sind also jetzt für unsere Erdenschöpfung. Das ist das Wichtige. Die Elohim. Auf früheren Entwicklungsstufen hat sie Dynamis, die Kyriotetes, die Throne. Die waren es auf dem alten Saturn, auf der alten Sonne waren es die Geister der Weisheit, dann auf dem alten Mond die Dynamis und jetzt die Exousiae. Auf dem alten Mond zum Beispiel wurde das ausgearbeitet, was jetzt in Form der Naturgesetze etwa in unserer Natur wirkt. Denn man kann sich fragen, warum sind die Naturgesetze gerade so, wie sie sind? Warum sind die Naturkonstanten so, wie sie sind? Das ist für die Physiker die große Rätselfrage. Spannenderweise gerade so, dass diese so vielfältige Welt möglich ist, weil wären ein paar Naturkonstanten um 1% oder noch weniger anders, gäbe es den ganzen Reichtum der Welt nicht. Dann wäre es eine völlig eintönige Welt dann. Gibt es vielleicht ein paar Elementarteilchen, die herumstrahlen durch den Kosmos und das wär's. Ende. Es ist also ganz speziell ausgewogen, die Naturkonstanten, dass so komplexe Formen möglich sind, wie wir sie hier erleben, auf Erden oder überhaupt in unserem Kosmos erleben. Und dass die Naturgesetze so abgestimmt sind, ist ein Ergebnis der vorangegangenen Entwicklung. Das heißt, dann geht's. Dazwischen geht es durchs Nichts, wenn man so will, durch, aber so durch, dass es eben die Früchte der Vergangenheit mitnimmt und kommt jetzt heraus von Anfang an mit bestimmten Naturgesetzmäßigkeiten, mit einer bestimmten Naturordnung, die dann immer deutlicher natürlich zum Vorschein kommt, aber die von Anfang an dahinter steckt.
Meinst du da vor allem die Elemente?
Auch die chemischen Elemente zum Beispiel, ja, ja.
Auch.
Auch. Es sind so viele Wunderlichkeiten. Ich meine, wie zusammenpassen die elektrischen Kräfte zu den Schwerkräften? Wenn die in einem anderen Verhältnis stehen, dann gäbe es den ganzen Kosmos so nicht. Dann wäre entweder alles auf einem Pinkel zusammenpickt oder alles versteuert in die ganze Welt. Dass wir so eine strukturierte Welt haben in Sonnen und Planeten und Monde von mir aus, auch noch, dass diese Gliederung möglich ist, liegt an einem bestimmten Verhältnis der Naturkräfte zueinander. Wenn das nicht gegeben wäre, dann wäre das entweder alles ein Batz oder es wäre gleichmäßig verteilt über die Welt und völlig strukturlos. Das heißt, im Grunde sehr armselige Welt dann, äußerlich gesehen. Sie könnte geistig sehr reich sein, weil sozusagen im Übersinnlichen, in dem nicht äußerlich erscheinenden, kann sehr reich sich etwas tun. Aber äußerlich gesehen wäre es, äußerlich räumlich wäre es eine fade Welt. Wäre sie eintönig, das heißt, dass das Schöpferische würde nicht wirklich ganz herunterkommen, bis in die äußerste Schicht hinunter. Und so war es zum Beispiel noch auf der vorangegangenen Welt, der alten, sogenannten alten Mondenwelt, die von den Dynamis beherrscht. Die war sehr bewegt und da gab es zwar schon sozusagen viele Strömungen und Dinge, aber nichts Stabiles, irgendwie ein großes Chaos im Grunde. Also äußerlich keine sehr stabile Welt. Da wäre zum Beispiel nie möglich gewesen, ein Ich zu entwickeln, wie es heute der Mensch entwickelt. Obwohl Wesenheiten dort ihr Ich entwickelt haben, aber das hat dann einen ganz anderen Charakter als unseres. Da stellt sich vor, man befände sich in einer Welt, wo es nichts Festes gibt. Wo wir selber ein Wasserstrom im Wasser wären. Und dann finde ich mich als einzelnes, abgesondertes Wesen, das sich der Welt gegenübersteht, unmöglich. Wenn ich nur ein Wasserstrom in einem großen Wasserstrom bin, ein Strudel in einem Ding.
Wir können nicht Theater spielen.
Das alles nicht.
Nicht malen.
Also wir werden ununterbrochen zerfließen, in alles andere zerfließen, wir können uns nicht trennen. So ein Ich haben zum Beispiel die Engel entwickelt. Die haben viel stärker dieses mit allem Verfließen drinnen. Die können nicht so einfach sagen, ich bin der Engel sowieso, ich bin da und du bist dort. Obwohl sie viel größere Schöpferkräfte als wir haben, aber sie haben nicht dieses klare Ich-Bewusstsein, das wir haben. Das haben in einer gewissen Weise die Exusier, die haben es entwickelt, weil sie am Anfang schon getrennt haben, Himmel und Erde. Und jetzt mit ihrer Himmelswelt sich der Erde gegenüberstellen, wenn es auch nur im Seelischen jetzt zunächst ist, und sagen so, das haben wir hervorgebracht, auf das schauen wir hin, aha, und es war gut, siehe, es war gut. Immer wenn es da sprechen sind, was war Yomar Elohim, Jehior, Vaihior, das sprachen die Elohim, es werde Licht. Das heißt, eigentlich spricht der Christus durch sie, es soll Licht werden, Und dann ist es da und dann sehen Sie es, wenn es da ist. Sie stellen sich hingegen und sagen, es ist gut. Und Sie meinen damit, es ist Ausdruck des Geistigen, das es geschaffen hat. Also das drückt sich auch in der äußeren Erscheinung jetzt aus. Daher sagen Sie, es ist gut geworden. Aber das konnten alle anderen vorher nicht, sich dem so gegenüberstellen. Sondern sie waren immer in dem, was sie geschaffen haben, mit dem blieben sie immer fest verbunden. Und daher konnten sie es nie wirklich betrachten. Also das heißt, es zu betrachten und zu sagen, es ist gut, das ist was Neues. Damit kommt aber dann sehr bald auch die Möglichkeit, dass man mal irgendwo auftaucht, das ist nicht gut.
Es in Frage zu stellen.
Es in Frage zu stellen und zu sagen, aha, eigentlich entspricht es jetzt nicht ganz dem, was wir als Geistiges in uns rege gemacht haben. Es ist anders geworden, es ist nicht vollkommen. Und daher beginnt also mit der Erdentwicklung dann auch die Trennung Gut und Böse und so weiter. Wobei das am Anfang mit auch schön und hässlich im Grunde dasselbe meint. Auch der Begriff schön meint zunächst, das ist im Ausdruck des Geistigen, das dahinter steckt. Vollkommen Ausdruck des Geistigen. Es wird gar nicht unterschieden zwischen schön im ästhetischen und im moralischen Sinn. Das ist zunächst eines.
Bei den Griechen war es ja auch so.
Ja. Es hat sie eigentlich erst nachher dann, also nach der griechischen Zeit im Grunde erst so, eigentlich im Grunde erst in der Neuzeit so deutlich getrennt, dass der ästhetische und der moralische Begriff vorbereitet durchs Mittelalter natürlich, aber das so diese strenge Moral, die er gebracht hat.
Und lieben und mögen.
Ja. Genau. Also, das heißt, wir haben hier eine ganze Menge an geistigen Wesenheiten, die tätig sind. Und das Bild ist im Übrigen ja durchaus auch in der katholischen Lehre zum Beispiel drinnen im Hintergrund. Nur es wird halt in der Praxis dann nicht besprochen oder so. Aber es ist drinnen, es ist bei den Scholastikern drinnen ganz deutlich, die verwenden diese Bilder. Diese Hierarchien auch, diese 3x3 und eben als unterstes der Mensch. Und das steckt in Wahrheit eben auch drinnen, aber jetzt wieder bei dem kabbalistischen Lebensbaum. Da gibt es die sogenannten 10 Sephiroth, die hängen auch mit dem wieder in Wahrheit zusammen. Und das unterste, das 10. ist der Mensch, Malchut, das Reich, da steht der Mensch drinnen. Und die anderen 9 Hierarchien darüber. Das ist ja auch wieder ein Aspekt, wie man auf die Sephiroth schauen kann. Das ist eben im Grunde total abstraktes Schema, dieses Ding, aber wenn man es einmal lesen kann, dann ist es einfach eine gute Orientierungshilfe. Es ist halt einfach wie eine abstrakte Landkarte im Geistigen halt. Aber so schämt es sich nicht gut, wenn man es im Grunde sozusagen selber sich zusammenstellen kann. Dann versteht man es auch, dann hat man es irgendwo. Wenn man es irgendwie unwissend auswendig lernt, hat es überhaupt keinen Sinn, dann bringen es gar nichts. Es ist in so weit wie ein Stenogramm, das einem wieder den Fingerzeig geben kann, Arbeit, dort muss ich mich mit meinem Erleben einklinken. Dann kommt man hin. Weil das ist natürlich auch im Geistigen so, man kann über diese Dinge im Grunde nie aus der Erinnerung sprechen. Sondern man muss, wenn man ehrlich sprechen will, im Moment, wo man darüber spricht oder sich damit beschäftigt, zum Erleben kommen. Auf welcher Ebene auch immer, Erleben muss ja nicht jetzt gleich heißen, hellsichtig, weiß Gott, sonst irgendwo. Es gibt verschiedenste Ebenen des Erlebens. Aber es muss ein Erleben da sein. Es darf niemals nur Kopfwissen sein, dann ist es völlig unbrauchbar, dann ist es sinnlos. Aber die Anthroposophie macht es einem eh schwer, sie als Gedächtnisinhalt zu behalten. Das ist das Glück vor allem, weil es dann eh bestens im nächsten Vortrag genau umgekehrt schildert und dann ist man endgültig verwirrt und weiß nicht mehr, wie hat er es jetzt gesagt, wo, was, wie. Ach so, kann man davon ausgehen, das Gegenteil hat er sicher auch irgendwo gesagt, also passt es wieder. Aber das heißt, es ist sehr verwirrend. man fängt nur was damit an, wenn man es irgendwie nacherleben kann in irgendeiner Form, dann ist es ehrlich und richtig und dann stimmt es auch. Wenn das Erleben da ist, dann ist es richtig. Es ist nur die Frage, eben, ob man es dann richtig anwendet. Das ist das nächste Problem. Aber das Erleben kann einem im Grunde gar nicht täuschen. Die Interpretation kann dann haarig sein. Aber man muss einfach sehr bewusst, sehr klar, sehr nüchtern die Dinge erleben. Ich sage bewusst auch sehr nüchtern. Trotz aller Begeisterung, die dahinter ist, muss einfach die Klarheit, also wache Klarheit dabei sein. Das heißt,
ist das im Praktischen so, wenn zum Beispiel, ja, wenn wir im Gespräch sind, in einem ganz tiefen Gespräch,
ja,
ganz aufmerksam sind,
ja,
und jetzt spreche ich über ein Thema und dann sage ich etwas oder während des Sprechens komme ich drauf, dass es so ist, dass,
ja,
ich so denke oder dass es so ist.
Ja, 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 ja.
In dem Moment weiß ich auch, ach, das habe ich nicht vorher gewusst. Das,
ja, 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 ja,
so?
Ja, 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 das ist wichtig, ja, ja, richtig, ja, ja. Ja, ja.
Diese,
ja, ja. Na, da kommt was herein und natürlich überhaupt, wenn man in einer Gemeinschaft tätig ist, kann überhaupt mehr hineinkommen. Ich meine, das ist so im Winzigen dasselbe Bild wie mit den sieben Elohim, wenn mehrere Menschen gemeinsam versammelt sind und sich beschäftigen mit dem Thema. Wurscht auf welche Art. Dann kommt mehr herein, als man allein zu Hause bei der stärksten Meditation bekommen kann. Das ist, ich meine, man kann sich viel erholen allein im Stübchen und das muss die Vorbereitung sein, aber es kommt immer potenziell zumindest mehr herein, wenn eine Gemeinschaft versammelt ist. Egal, ob jetzt einer der Sprecher ist und die anderen nur zuhören oder so, das kommt es gar nicht an. Das ist trotzdem, es ist wichtig, dass die Gemeinschaft da ist. Da kann immer mehr hereinkommen. Nicht, weil das Ich ist, haben wir oft so ausgedrückt, das Ich ist das Tor eigentlich zu dieser schöpferischen Welt. Und das einzelne Ich ist halt zunächst einmal ein kleines Tor. Und natürlich, wir können durch Übungen, durch Meditation lernen, dieses Tor weiter zu öffnen. Das haben wir in der Hand. Und wenn wir uns vereinigen miteinander aus der Freiheit heraus, dann können wir gemeinsam noch ein größeres Tor schaffen. Und zwar ist das nämlich mehr als die Summe dann. Das ist, potenziert sich dann in gewisser Weise. Das wird dann schon ein viel größeres Tor. Und gewisse Dinge können nur so hereinkommen. Kann man nur so Ding. Hat Steiner immer wieder gesagt, er konnte gewisse Dinge nicht geben, wenn die Leute nicht gefragt haben, weil sie es nicht wollten. Also weil sie gar nicht auf die Idee gekommen sind. Und man kann den Leuten nicht irgendwas geben, nachdem sie nicht fragen. Nicht, weil nichts ist schlimmer, als wenn Fragen zu beantworten, die er nie gestellt hat. Das ist sinnlos. Es geht, bringt es auch nicht herein. Man bringt da keine vernünftige Antwort herein. Klar, wenn die Frage fehlt. Also das heißt, gerade im geistigen Streben müssen Menschen versammelt sein, die diese Fragen im Herzen tragen. Und zwar ernsthaft im Herzen tragen. Das Wichtige ist, die Fragen haben. Also das Wichtige ist im Geistigen nie die Antworten. Antworten kommen und das nächste Jahr muss man eh schon wieder eine neue Stufe von Antworten finden. Das ist nie was absolut Bleibendes, wo ich sage, jetzt habe ich schwarz auf weiß und jetzt bin ich glücklich bis ans Lebensende damit. Es wirft dann höchstens die eine Frage, die beantwortet ist, 10 neue auf. Aber das ist so, es geht weiter. Also das ist auch das Wesen des Geistigen, dass es immer in Bewegung bleibt. Nur das Tote rührt sich nicht. Das Tote kann ich in ein Lexikon schreiben und dann sage ich, so steht es und so ist es. Im Geistigen geht es immer weiter, aber es müssen die Fragen auftreten. Wenn nicht Menschen da sind, die diese Fragen im Herzen tragen, dann kann es nicht hereinkommen.
Die Sehnsucht ist dann.
Ja, ja, ganz genau. Genau.
Sich mit dem verbinden.
Genau. Und darum kann es in der Anthroposophie auch nie darum gehen, jetzt zu sagen, ja, ich muss das jetzt glauben, kann ich das überhaupt überprüfen? Oder der Steiner hat es halt so gesagt und der andere hat es wieder anders gesagt und da kenne ich mich erst wieder nicht aus. Man muss gar nichts jetzt glauben oder sonst was. Man muss nur vielleicht daran lernen, neue Fragen zu stellen. Das ist vielleicht das Wesentliche. Und vor allem auch die Geduld zu haben, mit den Fragen zu leben. Das ist nämlich noch wichtiger, weil es gibt im Grunde keine einzige geistige Wahrheit, die sich mit einem Mal nur irgendwie sinnvoll beantworten lässt. Wenn man nicht vielleicht mit der Frage schon 10 Jahre lebt, dann kann man vielleicht, wenn man Glück hat, und das Schicksal führt dann, dann meistens so, dass man dann eine Anregung kriegt und plötzlich, Jesus, na, jetzt ist es plötzlich völlig klar, was vorher völlig abstrus am Erscheinen ist oder völlig Ding. Aber da gehört die Geduld dazu. Und die Antwort, die wirkliche Antwort kommt immer dann, wenn man mal am wenigsten damit rechnet. Irgendwann plötzlich, und dann fragt man sich, wieso, war man das nicht schon vor 10 Jahren klar, es ist so klar und deutlich, und vorher war es unmöglich. Man hat sich in alles Mögliche versponnen, und ich merke das oft, also wenn Menschen ungeduldig sind mit Fragen, dann kommen Fragen, die, wo man sich denkt, ich weiß jetzt nicht recht, wie ich das beantworten soll. Die Frage geht, kommt noch nicht an die Sache heran. Also Fragen ist nämlich nicht einfach nur, bitte, ich will was wissen, sondern es ist, wie soll ich sagen, schon sich auf den Weg dorthin begeben. Und wenn das nur in Verstandesbegriffen, in Äußeren ist, bitte, ich möchte wissen, wie ist das nach dem Tod, das ist so eine Wischiwaschi-Frage im Grunde. Das habe ich oft erlebt, also weiß nicht, so Fragen wie beim Mysterium da, aber da kommt im ersten kommt irgendwo da diese andere Maria vor, und da kommt die große Erdenmutter vor, und wer ist denn jetzt die große Erdenmutter? Ja, ist das die Mutter Maria oder wer ist denn das? Und das sind so Fragen, die da gibt es 1000 Antworten drauf. Das ist so geradlinig, also man erwartet sich oft an, na, ist es jetzt rot oder ist es jetzt schwarz? Je nachdem, unter welchem Blickwinkel du das betrachtest. Und da muss man dann lang darüber reden. Also das macht es so schwierig im Geistigen. Das macht es so schwierig, sich verständlich auszudrücken. Das Schwierigste ist überhaupt, das irgendwo in einen vernünftigen Satz herunterzubringen, wo man halbwegs das Gefühl haben kann, er ist zumindest nicht komplett falsch. Von der Richtung will ich gar nicht reden, aber wo man das Gefühl hat, er könnte vielleicht zumindest zu 30% verstanden werden. Das ist immens schwierig. Weil man erstens einmal dabei merkt, ich muss einmal 99,9% wegstreichen, weil die bringe ich gar nicht in den Satz rein. Ich kann höchstens einen Schachtelsatz mit 5 Einschüben machen, wo ich sage, es ist so, aber doch nicht genau so, sondern nur unter den Bedingungen, wenn. Und also das heißt, man muss immer dazu beitragen, dass man es ein bisschen in Schwebe hält, dass man es nicht so fixiert und dass dann irgendwie sagt, na, so ist es aus. Da sind wir nicht im Geistigen, da ist irgendwas Totes. Es ist eigentlich die Kunst, einen Blitz zu zeichnen in der Bewegung. Ja, der muss eigentlich, und wie halte ich den fest? Wenn ich ihn festhalte, ist es eigentlich nicht mehr in Wahrheit. Das ist schon ein müder Abglanz nicht mehr davon. Ja, in diesem Sinne, das nächste Mal weiter. Wenn noch Fragen sind, gerne.
Also, danke.
Gerne.
Aber das mit den 10 Jahren ist nicht immer so, da muss ich da widersprechen.
Gut.
Manches kommt nicht noch 1 oder 2 Jahre.
Ja, ah, sicher, ja. Ja, es stimmt schon.
10 Jahre, das ist schon. Das sind die ganz großen Fragen.
Stimmt, ja.
Die stellen wir uns erst dann.